Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen. Joghurt mit Fruchtgeschmack, Kartoffelchips, Wurst oder Fleischersatzprodukte, Limonaden, Tiefkühlgerichte, abgepacktes Toastbrot oder Fertigkuchen. In den Supermarktregalen finden sich viele Lebensmittel, die gut schmecken, schnell zuzubereiten sind und oft auch noch lange halten. Praktisch, sagen die einen, weil sie wenig Zeit zum Kochen haben oder nicht jeden Tag frisch einkaufen wollen. Zu künstlich, sagen andere, weil diese Lebensmittel in Konsistenz oder Form oft weit von den Lebensmitteln entfernt sind, aus denen sie hergestellt werden. Und auch bei der Frage, ob die Gesundheit darunter leidet, sich mit solchen hochverarbeiteten Lebensmitteln zu ernähren, gehen die Meinungen auseinander.
Ernährungswissenschaftlich ist es eigentlich Fake Food. Es sieht so aus wie Essen, es schmeckt so, aber es liefert nicht das, was uns richtiges, gesundes Essen liefern sollte. Es ist inhaltsleer und das Allerschlimmste ist, dass es auch noch mit allerlei Substanzen einherkommt, Chemikalien und Zusatzstoffen. Und wir bekommen immer mehr Hinweise darauf aus Studien, dass unser Körper nicht gut damit klarkommt.
Es wird halt unterstellt, ne, dass in jedem industriell verarbeiteten Lebensmittel viele Zusatzstoffe seien, viele Konservierungsstoffe etc. etc. und die seien schlecht für den Menschen. Dann werden eben noch Verbindungen hergestellt zu den gesundheitlichen Auswirkungen, wenn man eben viel von solchen Lebensmitteln konsumieren würde. Und da gibt es dann also aus unserer Sicht so nicht ganz belastbare wissenschaftliche Studien.
Sind hochverarbeitete Lebensmittel, also Fake Food, wie der Ernährungsmediziner Matthias Riedel sagt, oder sind solche Aussagen Verallgemeinerungen, hinter denen wenig Belastbares steht, wie Sabine Eichner vom Deutschen Tiefkühlinstitut kritisiert, die wir hier beide gerade gehört haben. Hochverarbeitete Lebensmittel, sind sie wirklich so bedenklich? Um diese Frage dreht sich die heutige Streitkultur. Und mit mir diskutieren darüber Professor Matthias Fasshauer, Ernährungsmediziner an der Universität Gießen. Hallo, Herr Fasshauer.
Hallo, Frau Schmude, ich grüße Sie.
Und ebenfalls zugeschaltet ist Professor Thomas Händle. Er ist Lebensmittelchemiker an der Technischen Universität Dresden. Guten Tag auch an Sie, Herr Händle.
Hallo zusammen.
Herr Fasshauer und Herr Händle, Sie beide beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit der Wirkung von Lebensmitteln und ihren Inhaltsstoffen auf den Körper und auf die Gesundheit. Sie kommen aber zu unterschiedlichen Einschätzungen, wenn es um hochverarbeitete Lebensmittel geht. Herr Fasshauer, Sie vielleicht zuerst. Halten Sie hochverarbeitete Lebensmittel für gesundheitlich grundsätzlich bedenklich?
Auf alle Fälle. Wir werden im Verlauf des Gesprächs natürlich auch noch darauf kommen, dass wir schon auch ein paar Korrekturen und Konkretisierung einführen müssen, wenn wir über hochverarbeitete Lebensmittel reden. Aber generell kann man sagen, hochverarbeitete Lebensmittel verführen zu Überessen. Wir haben sehr, sehr gute Hinweise, dass sie wesentlich Ursache sind dafür, dass wir in den letzten Jahrzehnten diese massive Zunahme an Übergewicht weltweit gesehen haben. Und daher ist ein ernährungsmedizinisch absolut wichtiges Ziel, dass Verbraucherinnen und Verbraucher diese hochverarbeiteten Lebensmittel erkennen können und dass wir auch alles tun, um deren Verzehr zu verringern.
Vielen Dank, Herr Fasshauer. Herr Händle, wie sehen Sie das? Kann ich regelmäßig hochverarbeitete Lebensmittel essen, ohne mir Sorgen um meine Gesundheit machen zu müssen?
Also in einer, ich sage mal, seriösen Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft gibt es keine Lebensmittel, die per se gesund oder ungesund sind. Entscheidend ist immer die Menge, der Kontext und das gesamte Ernährungsmuster. Und insofern beruht diese Debatte um sogenannte hochverarbeitete Lebensmittel auf einer sehr problematischen, ich möchte fast sagen, populistischen Vereinfachung. Der Begriff hochverarbeitet ist wissenschaftlich problematisch, unscharf definiert. Da werden viele verschiedene Produkte in diese Gruppe zusammengefasst, obwohl sie sich ernährungsphysiologisch stark unterscheiden. Und deshalb halte ich die pauschale Aussage, hochverarbeitete Lebensmittel ungesund, man muss sie verringern, für sehr stark verkürzt und aus wissenschaftlicher Sicht letztlich für Unsinn.
Vielen Dank auch für das Statement, Herr Händle. Vielleicht knüpfen wir da direkt an. Herr Fasshauer, woran erkenne ich denn Ihrer Meinung nach, ob ein Lebensmittel hochverarbeitet ist?
Ich bin Wissenschaftler und wir führen eine ganze Reihe von Studien zu hochverarbeiteten Lebensmitteln durch. Deswegen ist es uns wichtig, mir wichtig, aber auch meiner Arbeitsgruppe, dass wir eine objektive Definition hochverarbeiteter Lebensmittel haben. Und das geht nur, wenn wir uns die Zutatenlisten anschauen, weil die sind verfügbar. Die kann Verbraucherinnen und Verbraucher auch sich anschauen. Und da gibt es von Carlos Montero entwickelt und auch von französischen Gruppen entwickelt ein sehr schönes Konzept, dass wir bestimmte Zutaten mit hochverarbeiteten Lebensmitteln zusammenbringen können. Das heißt also, wir wissen zum Beispiel, wenn in Lebensmitteln Aromen drin sind oder Süßungsmittel drin sind oder verschiedene Zuckerarten, dass sobald eines dieser Zutaten auftaucht, dass diese Lebensmittel dann als hochverarbeitet gelten. Und ganz wichtig ist, dass wir damit objektiv bestimmen können, was ist hochverarbeitet, was ist nicht hochverarbeitet. Und wir können auch bestimmen, und das ist eine wissenschaftlich noch nicht fest geklärte Frage, das heißt, das ist noch am Verlauf, welche von diesen Zutaten sind wirklich gefährlich? Und ich könnte mir vorstellen, dass ich hier mit Herrn Hähne auch durchaus Überlappungen habe, weil meine Arbeitsgruppe zum Beispiel sagt, nicht alle die Zutaten, die wir aktuell auf dem Radar haben, sind wahrscheinlich gefährlich. Aber für Aromen, Süßungsmittel zum Beispiel, haben wir gute Daten, dass sie über Essen fördern. Und wenn wir dann sagen, ja, die definieren auch hochverarbeitete Lebensmittel, dann wissen wir auch, dass diese Zutaten, wenn wir sie auf der Liste finden, welche sind, die wir vermeiden sollten.
Auf die konkreten Inhaltsstoffe können wir ja nachher gerne nochmal zu sprechen kommen. Herr Händle, Sie haben aber im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Daniel sogar einen offenen Brief verfasst, in dem Sie sich generell gegen die Verwendung des Begriffs hochverarbeitet aussprechen. Was stört Sie denn daran?
Also unser zentrales Problem in dieser Debatte ist der Begriff hochverarbeitet selbst. Er ist, und da bin ich anderer Meinung als Herr Fasshauer, wissenschaftlich extrem unscharf definiert und er ist analytisch, und ich sehe es jetzt als Lebensmittelchemiker, er ist analytisch nicht messbar. Es gibt keine objektiven Laborparameter oder irgendwelche Grenzwerte, die jetzt eindeutig bestimmen, wann ein Lebensmittel als hochverarbeitet gilt oder nicht. Stattdessen basiert die Einordnung, wie zitiert von Herrn Montero, auf einer Mischung aus einer, ich sage mal, Bewertung von Herstellungsprozessen als gut oder schlecht auf der Zutatenliste und auf teilweise, ja, ich sage mal, fast normativen Vorstellungen darüber, was jetzt industriell ist. Und gleichzeitig, und das ist auch ein großes Problem dieses Konzeptes, blendet dieses Einstufungskonzept große Teile der realen Ernährung aus. Das Kochen zu Hause zum Beispiel wird von diesem NOVA-System, wie es nach Montero benannt ist, nicht erfasst. Auch das Restaurantessen wird nicht erfasst, obwohl dort natürlich auch Verarbeitungsprozesse, Zusatzstoffe genutzt werden. Und dadurch entsteht dann ein Eindruck, dass vor allem die industrielle Lebensmittelproduktion im Fokus steht. Und es lässt dann für mich oder für uns als Perspektive durchaus erkennen, dass hinter diesem Begriff letztlich keine wissenschaftlich fundierte Kategorie steckt, sondern eine, ja, ich möchte fast sagen, ideologisch geprägte Kritik an der industriellen Lebensmittelproduktion. Und das ist unser zentrales Problem.
Das heißt, die NOVA-Klassifikation hat Lücken und ist an vielen Stellen auch ein bisschen unsauber oder widersprüchlich. Die Kritik gibt es ja schon länger. Trotzdem haben wir bisher ja noch keine wirklich gute Alternative. Was sagen Sie, Herr Fasshauer? Ist eine unsaubere Definition in dem Fall besser als gar keine?
Ich persönlich sehe die NOVA-Definition nicht als unsauber an. Wir müssen überlegen, worüber reden wir. Also ich rede, was ich gerade auch schon gesagt habe, ja nicht darüber, dass ich die Verarbeitungsschritte bewerte, sondern das Einzige, wie wir auch wissenschaftlich vorgehen in Studien, die wir auch publiziert haben, ist, wir gucken uns gezielt die Zutatenlisten an. Und das ist objektiviert und objektivierbar. Das heißt also, hier brauchen wir gar nicht Graubereichsentscheidungen zu treffen, sondern wenn zum Beispiel auf einer Zutatenliste Aroma oder Aromen vermerkt ist, dann wird dieses Lebensmittel als hochverarbeitet gewertet. Und wenn es nicht drauf ist und kein weiterer der definierten Marker, dann ist es nicht hochverarbeitet. Und das gibt uns eine sehr objektive, stimmige und auch wissenschaftlich anwendbare Möglichkeit zu diskutieren, welche dieser Zutaten, dieser sogenannten Markers of Ultra Processing, also Hochverarbeitungsmarker, sind denn wichtig. Und hier muss ich ganz klar sagen, da hat Herr Hähne definitiv einen Punkt. Ich glaube, die Definition ist zu breit geraten. Wir stecken Aromen zum Beispiel, für die wir sehr gute wissenschaftliche Erkenntnisse haben, dass sie über Essen fördern, in die gleiche Kategorie wie zum Beispiel zugesetzte Ballaststoffe, womit ich persönlich überhaupt kein Problem habe. Aber nach der aktuellen Definition, die am weitesten verwendet wird, sind beide Parameter als Hochverarbeitungsmarker zu machen. Und das ist das, worauf ich vorhin schon eingegangen bin. Da gibt es natürlich wissenschaftlichen Bedarf. Aber ein Punkt ist klar, die zutatenbasierte Definition ist objektiv. Die Frage ist nur, welche Zutaten bewerte ich wirklich als Hochverarbeitungsmarker? Und das ist ein super spannendes Projekt, was auch meine Arbeitsgruppe mit vorantreibt, die rauszuholen, von denen wir wirklich gute Daten haben, das über Essen und Übergewicht am Ende des Tages auch fördern.
Also lieber konkret auf einzelne Inhaltsstoffe gucken, als viele Dinge, ich sag mal, zusammenzurühren. Herr Henle, wie sehen Sie als Lebensmittelchemiker denn diesen Ansatz?
Ich habe ja ein gewisses Problem mit der Begrifflichkeit Marker und Zusatzstoff oder Zutatenliste. Denn die von Herrn Fassauer angesprochene Definition von Aroma beispielsweise umfasst natürlich ein extremes Spektrum von Inhaltsstoffen, von natürlichen Aromastoffen, von naturidentischen Aromastoffen, von Extrakten aus Lebensmitteln, die dann trotzdem in der Zutatenliste dann als Aroma gelten. Und insofern ist für mich als Lebensmittelchemiker oder Lebensmittelanalytiker so eine rein auf der Zutatenliste basierte Klassifizierung letztlich inakzeptabel. Das Problem ist eben in der Begrifflichkeit zu suchen. Das heißt, der Großteil der Studien, der ja diese Beobachtungen hinsichtlich einer potenziellen Risikoerhöhung macht, beruht ja darauf, dass dann Lebensmittel in diese Klassifizierung eingestuft werden und eine ganze Reihe von Lebensmitteln mit drinne sind in dieser Klasse 4, die erwiesenermaßen aus ernährungsphysiologischer Sicht günstig sind. Auch Herr Fassauer hat es angesprochen. Beispielsweise Joghurt mit bestimmten Zusatz, mit bestimmten Kulturen, proteinangereicherte Lebensmittel, industriell hergestelltes Vollkornbrot. Das sind Lebensmittel, für die man nun, selbst wenn die Zutatenliste bestimmte Zusatzstoffe enthält, definitiv keinerlei ernährungsphysiologisch ungünstige Aspekte ableiten kann. Und das macht für mich die große Problematik in dieser, hinsichtlich dieser Anwendung einmal der Begrifflichkeit hochpräzisiert und dann leider auch, und da stimme ich mit Herrn Fassauer leider nicht überein, rein jetzt auf der Basis der Zutatenliste Marker zu definieren, die dann so eine Klassifizierung der Lebensmittel erlauben würden.
Jetzt haben wir gerade auch schon gehört, dass hochverarbeitete Lebensmittel als schädlich beurteilt werden. Sie sollen das Risiko für Übergewicht fördern, für Diabetes Typ 2, auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine Reihe von anderen Krankheiten. Stimmen Sie dem zu, Herr Henle?
Nein. Diese pauschale Aussage kann ich so nicht unterstreichen, denn die behaupteten gesundheitlichen negativen Wirkungen, die werden in der öffentlichen Debatte oft viel, viel eindeutiger dargestellt, leider dann auch sehr risikokonnotiert dargestellt, also die wissenschaftliche Evidenz tatsächlich erlaubt. Der Großteil der Studien, Herr Fassauer wird dem zustimmen, basiert auf Beobachtungsstudien mit in der Regel sehr niedrigen Evidenzgraden. Und eine Beobachtungsstudie stellt, das ist wissenschaftlich sozusagen generell akzeptiert, keine Kausalität dar, sondern letztlich statistische Zusammenhänge. Und da gibt es ganz, ganz viele Unsicherheiten durch Messfehler, durch die Aufnahme der Ernährungsdaten, durch Störfaktoren, wie sozioökonomische Status und so weiter. Das kann man zwar rausrechnen, das ist mir durchaus bewusst, aber es kommt dann letztlich ein extremer, ich würde sagen aus analytischer Sicht extremer Fehler in der Datenaufnahme mit ins Spiel, der dann diese niedrigen Evidenzgrade letztlich beeinflusst und diese pauschalen Aussagen hinsichtlich einer generell negativen Wirkung definitiv nicht rechtfertigt sozusagen. Das ist mein großes Problem mit diesen behaupteten negativen gesundheitlichen Wirkungen.
Und wie müssten Studien aus Ihrer Sicht aussehen, die solche Wirkungen wirklich nachvollziehbar nachweisen können?
Also der Goldstandard sind Interventionsstudien und so etwas wird natürlich auch gemacht, unter anderem auch mit Zusatzstoffen, mit Inhaltsstoffen, mit Süßstoffen, mit Aromastoffen, wo dann tatsächlich zum einen potenzielle toxikologische Wirkungen, auf die Herr Fassauer ja abhebt, erfasst werden. Das macht die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bzw. die eruiert entsprechende Studien. Das heißt tatsächlich mit entsprechenden Kontrollgruppen, also etwas plakativ formuliert, die eine Gruppe von Personen bekommt die und die Lebensmittel, die andere Gruppe bekommt die anderen und dann guckt man sich über einen bestimmten Zeitraum an, welche gesundheitlichen Konsequenzen daraus resultieren. Mir ist absolut bewusst, dass so etwas sehr problematisch ist, sehr aufwendig ist und in der Regel in dieser sozusagen Detailtiefe extrem teuer wäre und nicht durchgeführt werden kann. Jetzt aber retrospektiv dann aus entsprechenden Beobachtungsstudien gesundheitliche Konsequenzen abzuleiten und die dann zu extrapolieren, ist aus meiner Sicht vor dem Hintergrund der wirklich sehr niedrigen Evidenzen und vor allem auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass entsprechende Studien zum Teil für bestimmte dieser hochverarbeiteten Lebensmittel sogar protektive Effekte finden, eine Risikominimierung, extrem problematisch.
Herr Fassauer, wie sehen Sie das? Wie gut ist die Datenlage?
Ich gebe recht, dass Beobachtungsstudien, da hat Herr Hinde völlig recht, nie Kausalität herstellen können. Aber was sie herstellen können, ist, dass sie Marker zeigen, die problematisch sein könnten. Und wir haben einen Haufen Assoziationsstudien, die immer wieder zeigen, dass hochverarbeitete Lebensmittel mit einer ganzen Reihe von Endpunkten, von Übergewicht, Adipositas, metabolischen Erkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen bis hin zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen verbunden sind. Das heißt also, da ist sozusagen eine rote Flagge, die vor uns weht, die sagt, da könnte ein Zusammenhang sein, auch wenn wir den hier nicht beweisen können. Ganz wichtig im Zusammenhang ist auch, dass wir praktisch keine Studien haben, die zeigen, dass UPF in diesen Beobachtungsstudien neutral oder gar mit gesundheitlichen Aspekten verbunden sind. Der zweite Punkt ist, wir haben nicht nur Beobachtungsstudien, wir haben hervorragende Interventionsstudien. Kevin Hall zum Beispiel hat eine Interventionsstudie gemacht, wo man zeigen konnte, dass verglichen zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln 2 Wochen konsumieren und nicht hochverarbeiteten Lebensmitteln 2 Wochen konsumieren, am Ende 1,8 Kilogramm Körpergewichtsveränderungen waren. Das heißt also, mit der hochverarbeiteten Lebensmittelaufnahme hatten die Probanden insgesamt ein Delta von 1,8 Kilogramm mehr Gewicht verglichen zu den gleichen Probanden, wenn sie unverarbeitete Lebensmittel gegessen haben. Und was man auch sagen muss, wir haben halt für eine Reihe dieser Marker mechanistische Untersuchungen. Meine Gruppe ist sehr intensiv im Aromafeld unterwegs, wo wir einfach zeigen können, dass es eine ganze Menge Evidenz gibt, dass die Aromen direkt über Essen fördern und über dieses Überessen dann auch Übergewicht fördern. Das heißt also, es sind nicht nur die Beobachtungsstudien, sondern wir haben auch Interventionsstudien, wir haben mechanistische Untersuchungen. Und uns fehlen auch ein ganz wichtiger Punkt, alternative Erklärungsmodelle. Denn viele Dinge, die wir so gedacht haben, die es auch sein könnten, zum Beispiel das reine Kalorienmodell oder dass wir uns zu wenig bewegen, dafür haben wir eine ganze Menge Evidenz, dass die das einfach nicht erklären können, was wir aktuell sehen. Sodass ich sagen möchte, dass wir eine Beinbreite haben an Studien, die immer wieder auf den Punkt kommen, dass hochverarbeitete Lebensmittel Überessen und Übergewicht fördern. Und dass es wenig Evidenz gibt, die in die andere Richtung gibt, bis keine Evidenz. Und deswegen ist unbedingt aus meiner Sicht wichtig und richtig ist, dieses hochverarbeitete Lebensmittelkonzept weiterzuentwickeln und insbesondere, und das ist etwas, was meine Arbeitsgruppe sehr intensiv macht, zu definieren, welche von den Zutaten sind denn wirklich die gefährlichen. Weil da bin ich bei einem Hände. Ich glaube, es sind nicht alle, die aktuell im NOVA4-Konzept drin sind, sondern es ist nur ein Teil davon. Und es ist eine ganz wichtige Aufgabe, die zu definieren, damit Verbraucherinnen und Verbraucher nicht am Ende auf Lebensmittel verzichten, die für sie nicht gefährlich sind. Und Herr Hinde, ich bin da völlig bei Ihnen, das Vollkornbrot, wenn da zum Beispiel Fasern zugesetzt werden, die es zu NOVA 4 per se machen, bin ich völlig bei Ihnen, habe ich keine Sorge, würde ich jederzeit zu mir nehmen. Sie reden öfter auch mal von Pflanzendrinks. Da würde ich zum Beispiel unterscheiden, ist das ein aromatisierter Pflanzendrink, dann würde ich den nicht konsumieren. Ist es ein nicht aromatisierter, vollkommen unproblematisch, können Sie zu sich nehmen. Das heißt also, wir müssen differenziert rangehen und müssen schon schauen, welche der Zutaten sind wirklich diejenigen, auf welche wir fokussieren sollten.
Jetzt haben wir schon öfter den Begriff Überessen gehört. Das ist ein Vorwurf, der darauf abzielt, dass hochverarbeitete Lebensmittel häufig auch eine sehr hohe Kaloriendichte haben, also viele Kalorien auf wenig Masse enthalten und dass auch Textur oder auch der intensive Geschmack dazu führen, dass man über die Sättigung hinaus isst. Was halten Sie denn von diesem Vorwurf, Herr Händle?
Ich würde gern in diesem Kontext die von Herrn Fassauer zitierte Studie von Hall kurz mit einbauen, wenn man so will, der in der Tat gezeigt hat, dass in den beiden Gruppen, die er da untersucht hat, die eine Gruppe, die diese, ich sage es bewusst, sogenannten UPFs, hochprozessierten Lebensmittel gegessen haben, die haben mehr zugenommen, die haben mehr gegessen und die anderen haben halt ihr Gewicht gehalten, sagen wir vorsichtig. Das ist aber für mich kein Beleg für eine potenzielle Gesundheitsgefährdung oder gesundheitliche Relevanz der hochprozessierten Lebensmittel, denn jetzt kommt für mich ein ganz wichtiger Punkt noch ins Spiel und ich glaube, da wird Herr Fassauer, hat es ja vorhin auch angedeutet, auch zustimmen, wir müssen nicht nur, was die Inhaltsstoffe anbelangt, differenzieren, sondern wir müssen auch, was die einzelnen Lebensmittel anbelangt, differenzieren. In dieser Gruppe der hochverarbeiteten Lebensmittel sind sicherlich einige Lebensmittel, die bekanntermaßen problematisch einzustufen sind. Ich denke zum Beispiel an hochkalorische Getränke mit sehr viel Zucker. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass man von diesen Lebensmitteln möglichst wenig pro Tag konsumieren soll, weil sie halt eine hohe Energiedichte haben und sehr viel Kalorien zuführen. Und wenn man das tatsächlich dann macht und diese Gruppe der UPFs aufschlüsselt, werden einige rauskommen, die tatsächlich kritisch zu bewerten sind. Da sind wir einer Meinung. Das weiß man aber seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Da brauchen wir keinen Montero und da brauchen wir kein neues Nova-Konzept, sondern das sind im Endeffekt diese, ich sage es mal ganz trivial, je mehr wir essen, umso mehr nehmen wir halt zu.
Herr Fassauer, möchten Sie darauf noch antworten?
Sehr gerne. Ich gebe Herrn Hähnle komplett recht, dass zuckergesüßte Softdrinks wahrscheinlich das problematischste hochverarbeitete Lebensmittel neben Leitgetränken sind, was wir in der Nahrungskette haben. Was mir aber wichtig ist, ist, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher, und das ist auch ein ganz wichtiger Antrieb unserer Forschung, immer wieder auf uns zurückkommen und sagen, ja, das verstehen wir, aber ich habe gar kein Softdrink-Problem. Für mich ist das Problem, ich stehe am Regal mit der Tiefkühlware und weiß nicht, kann ich jetzt dieses Gemüse mit Sahnesoße konsumieren oder nicht? Und wir versuchen das sehr, sehr klar und einfach für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu halten und haben da ja auch ein Programm entwickelt. Neatic ist das genannt, wenn die Zuhörerinnen wollen und Zuhörer können sich das gerne mal anschauen. Es ist ein kostenloses Programm, es gibt eine kostenlose App dazu und da versuchen wir mit einem ganz einfachen Ampelsystem darauf hinzuweisen, wann sind Lebensmittel wirklich welche, die man vermeiden sollte. Das sind bei Neatic die Hochverarbeitungsmarker Süßungsmittel und Aroma enthalten. Wann sollte ich sie begrenzen? Das wäre bei Neatic, wenn ich freie Zucker drin habe, für die wir wissen, dass wir nicht vollständig darauf verzichten sollten und müssen und wahrscheinlich auch schwer möglich ist, aber dass wir am Ende doch diese begrenzen sollten, weil ab einem bestimmten Punkt diese freien Zucker ein Problem machen. Und dann gibt es, und das ist das Schöne in Neatic aus meiner Sicht, dass es eine ganze Menge grüne Lebensmittel gibt. Und da sind zum Beispiel die Pflanzendrinks ohne Aromen drin. Da ist die Babynahrung, die auch oft gebracht wird als UPF. Da haben wir auch gar kein Problem. Die meiste Babynahrung ist unproblematisch und damit grün in Neatic. Und dass wir auch bei Vollkornbrot kein Problem haben, wenn da zum Beispiel Ballaststoffe zugesetzt sind, weil da keine Dinge drin sind, von denen wir wissenschaftlich sagen können, mein Gott, die machen hier ein Problem. Das heißt also, dass wir halt auch mehr an die Hand geben, weil viele Verbraucherinnen und Verbraucher in meiner Erfahrung extrem verunsichert sind und zum Beispiel auf Tiefkühlkost verzichten, was überhaupt nicht sein muss. Oder sagen, oh, wenn das in der Büchse drin ist, dann kann ich das doch nicht machen. Ist überhaupt kein Problem, wenn etwas eingekocht ist, weil es kommt darauf an, was sind die Zusatzstoffe. Das heißt also, ich glaube, wo ich mir mit Herrn Hähnle einig bin, nehme ich raus aus dem Gespräch, ist, dass wir beide Softdrinks für problematisch halten. Und was ich darüber hinausgehend gerne anbieten möchte, ist, dass wir die hochverarbeiteten Lebensmittel so definieren, dass sie für die Verbraucherinnen und Verbraucher erkennbar sind und damit auch eine Möglichkeit besteht zu sagen, was kann ich unproblematisch essen, wo sollte ich ein bisschen aufpassen und was sollte ich so weit wie möglich vermeiden.
Am Schluss der Streitkultur steht jedes Mal die Frage, ob unsere Gäste durch die Diskussion Anregungen mitnehmen oder vielleicht auch anders auf bestimmte Aspekte schauen. Herr Fassauer, Sie haben damit gerade schon ein bisschen angefangen. Vielleicht nochmal kompakt. Was nehmen Sie mit aus der Diskussion?
Erst einmal, dass das ein sehr nettes Gespräch war und ich das Format sehr gut finde, dass man einfach miteinander in einen Austausch geht und wirklich auch Argumente austauscht. Ich stimme Herrn Hähnle 100% zu, dass Softdrinks hochproblematisch sind. Ich stimme ihm 100% zu, dass das UPF-Konzept noch nicht perfekt ist, sondern auf alle Fälle wir noch eine ganze Menge Wissenschaftlichkeit brauchen, um zum Beispiel die Marker zu identifizieren, die wirklich gefährlich sind. Ich glaube, ich nehme für mich mit, dass der größte Unterschied zwischen uns ist, dass ich persönlich sage, das UPF-Konzept taugt. Es ist nicht perfekt, aber es taugt. Es ist die richtige Richtung und wir sollten es weiterentwickeln, dass es noch viel, viel besser wird und vor allen Dingen für Verbraucherinnen und Verbraucher auch viel, viel besser anwendbar ist. Während ich raushöre, aber Herr Hähnle, da dürfen Sie auch gerne mich korrigieren, dass Sie, glaube ich, die Richtung schon falsch finden. Das ist, glaube ich, die größte Differenz, die ich sehe.
Ich gebe das mal direkt rüber an Herrn Hähnle. Wie sieht es bei Ihnen aus? Hat Sie denn eins der Argumente von Herrn Fassauer überzeugt?
Ich denke, wir beide stimmen überein, dass ein großer Teil der Lebensmittel, die in diese Gruppe 4 hochprozessiert eingestuft sind, eigentlich da nicht hingehören. Hat Herr Fassauer das vorhin ja auch in seinen Ausführungen dargestellt. Und wenn ich, sagen wir, 90% aus dieser Gruppe raussortiere, weil sie ernährungsphysiologisch vielleicht doch sehr günstig zusammengesetzt sind, dann frage ich mich, warum es diese Gruppe überhaupt noch braucht, beziehungsweise ob damit dann nicht dieses gesamte Konzept ad absurdum geführt wurde. Das ist das, was ich mit herausnehme. Wir einigen uns auf die Softdrinks, insbesondere die mit viel Zucker, auf die mit Süßstoffen, da würde ich Ihnen widersprechen, ist vielleicht ein Thema für eine neue Diskussion. Ich bin hier eher bei der EFSA, bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die eindeutig immer noch zu der Meinung kommt, dass Süßstoffe kein nennenswertes Gesundheitsrisiko sind. Sie sind auch keine Wunderlösung oder sowas. Und da ist die Evidenz aus meiner Sicht schon so, dass sie als Ersatz für Zucker in gewissem Umfang helfen können, Kalorien zu sparen. bei gleichzeitig auch entsprechende Sicherheitsbewertung durch die Behörden. Wir diskutieren gerne über dieses hedonische Essen. Da können wir sicherlich auch unterschiedliche Meinungen austauschen. Aber insgesamt, glaube ich, war es ein sehr gutes Gespräch, sehr gute Auseinandersetzung im Sinne von Austausch von Argumenten. Allerdings bleibe ich bei meiner Meinung.
Das war die Streitkultur zum Thema hochverarbeitete Lebensmittel. Vielen Dank für die Diskussion an den Ernährungswissenschaftler Professor Matthias Fasshauer von der Universität Gießen und an Professor Thomas Händle, Lebensmittelchemiker an der TU Dresden. Hier hören Sie gleich Kultur heute. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.